Amen. Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Und es ist schön, dass wir heute Abend auf das Wort Gottes hören können. Und ich möchte zu Beginn beten. Wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Wir danken dir, Jesus, dass du den Weg geebnet hast, dass wir jetzt in Verbindung mit unserem himmlischen Vater treten können und dass wir auf dich hören können, was du uns zu sagen hast jetzt. Wir wollen unsere Herzen ganz weit auftun. Amen. Amen. Ja, wie Rüdiger schon gesagt hat, der Herbst ist da und die grauen Tage, also es sind fast keine Blätter mehr am Baum, ne? Und es ist so einfach so trist. Und dieses Wetter, das breitet sich manchmal schon so in unseren Gedanken aus. Ne? Wenn man morgens schon aufsteht und ganz früh morgens Licht anmachen muss, um die Kaffeemaschine zu finden, das ist schon schwierig. Ne? Und da helfen ja auch die täglichen Nachrichten nicht wirklich, die man so ins Wohnzimmer gespült bekommt. Und dann ist man weiß gar nicht warum, man hat vielleicht auch gar keinen großen Grund dazu, aber man fühlt sich irgendwie frustriert, traurig und hoffnungslos. Und das gilt auch uns Christen so, ne? Oder? Und wir fühlen uns manchmal auch dann so alleingelassen und vielleicht sogar einsam. Wo ist da Gott an so grauen Tagen? Hat er uns vergessen? Hat er uns unserem Schicksal einfach überlassen? Wie gehen wir mit solchen Zeiten um, wenn wir durch solche Zeiten gehen müssen? Und interessant ist ja auch, dass es Leute in der Bibel gab, die genau das Gleiche durchgemacht haben. Die sich genau so wie wir einsam gefühlt haben. Die das gefühlt haben, was wir gefühlt haben. Und so zum Beispiel auch der Prophet Jesaja im Alten Testament. Und da heißt es in Jesaja 8, Vers 17, da: Ich will auf den Herrn warten, der jetzt sein Gesicht vor Israel verbirgt. Ich will auf ihn hoffen. Ich will auf ihn hoffen. Die Situation damals, die war nicht wirklich prickelnd. Wir sind im 8. Jahrhundert vor Christus. Und er sitzt im Südreich in Juda, also in Jerusalem und Umgebung. Und das Nordreich Israel und Syrien, Aman, die verbünden sich gegenseitig und wollen gegen Juda kämpfen. Und sie wollen zu einem Bündnis gegen das aufstrebende assyrische Reich zwingen. Jesaja ist jetzt da und Ahas, der König von Juda, der will jetzt aus Angst vor den Feinden lieber politische Allianzen binden. Der will nicht auf Gott vertrauen, der will auf Menschen vertrauen, auf menschliche Stärke, auf Militär will er sich verlassen. Kommt uns das bekannt vor? Aufrüsten gegen die Feinde, die vor der Tür stehen. Und Jesaja hat das Gleiche gespürt. Und das Volk und seine Führung wenden sich von Gott damals ab und suchen Hilfe bei fremden Mächten und sogar bei Wahrsagern. Sie laufen zu Wahrsagern, um zu wissen, wie wird das alles ausgehen. Und Gott kündigt durch Jesaja Gericht an. Und Assyrien wird als Strafe kommen und das Land heimsuchen. Und in diese Situation hinein, da steht Jesaja jetzt. Kriegt diese Nachricht, der Feind wird kommen, weil die Menschen nicht mehr sich auf Gott verlassen. Und er steht da und dann bekennt er sagt, ich will auf den Herrn warten, der jetzt sein Gesicht vom Haus Jakob verbirgt. Ich will auf ihn hoffen. Warten und hoffen, trotz der Krise und Gottes scheinbare Abwesenheit. Jesaja hält an Gott fest, auch wenn alles andere nicht wirklich so aussieht. Es ist ja leicht, Jesus zu folgen, nachzufolgen, wenn es uns gut geht. Es ist leicht, Gott zu loben und ihn anzubeten, wenn alles so läuft, wie wir uns das wünschen. Und eigentlich Wir, die wir hier sitzen, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Familien und wir haben alles, was wir brauchen. Aber was ist, wenn die Umstände anders sind? Und viele gläubige Menschen haben das erlebt, dass es Zeiten gibt, wo sich verlassen von Gott vorkam. Und Jesaja hatte eine Staatskrise vor Augen und spürte Gottes Nähe nicht mehr. Das ist das Schlimmste, wenn man nicht mal Gottes Nähe spürt, oder? Und wenn wir dennoch in solchen Situationen, wenn wir Gottes Nähe nicht mehr spüren, Gott loben und ihn anbeten, dann ist das quasi die höchste Stufe der Anbetung, wenn wir sagen, ich spüre dich nicht, du scheinst so weit weg zu sein, aber ich lobe dich trotzdem und ich danke dir trotzdem, dass es mir gut geht. Freundschaften werden oft auf die Probe gestellt, wenn wir uns eine Zeit lang nicht sehen, wenn wir räumlich getrennt sind. Das ist manchmal sehr schwierig. Einige Freundschaften zerbrechen daran, aber es ist was ganz Besonderes, wenn man Freundschaften hat, die trotz langer Entfernung so sind, wenn man sich dann wieder sieht, ist das, als hätte man sich gestern das letzte Mal gesehen. Man muss das nicht wieder aufarbeiten. Ich war diesen Sommer eingeladen zu einer Hochzeit in Amerika. Und da habe ich Leute getroffen, mit denen ich vor 30 Jahren Missionsarbeit in Russland gemacht habe. Und ich erinnere mich an Marianne, eine Amerikanerin, die hat mich gesehen und hat sofort angefangen zu weinen. Nicht, weil ich so alt geworden bin, sondern sie hat angefangen zu weinen, weil das so schön war, dass wir uns endlich wieder so in die Arme schließen konnten, ne? Und da waren, wir waren so insgesamt 10 Leute damals aus der Zeit von Russland. Und es war so, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen. Das war so innig und das war so toll. Aber wenn man so räumlich getrennt ist, dann verliert man sich aus den Augen. Und da wird eine Freundschaft auf die Probe gestellt, oder? Lebt man sich auseinander oder hält die Freundschaft? Und so ist das genauso mit unserer Freundschaft zu Gott auch. Wir fühlen ihn nicht immer. Und ein christlicher Autor, Philipp Yancey, einer meiner Lieblingsautoren, der sagte, zu jeder Beziehung gehören Zeiten der Nähe und Zeiten der Distanz. Und auch in unserer Beziehung zu Gott, wie intensiv sie auch sein mag, wird das Pendel von einer Seite zur anderen schwingen, dass ich mich einmal Gott sehr nahe fühle. Und dann wird es aber auch Zeiten geben, wo ich frage, Gott, wo bist du? Warum spüre ich dich nicht mehr? Unsere Freundschaft mit Gott wird auch auf die Probe gestellt. Und Gott scheint dann irgendwie nicht da zu sein. Wir haben das Gefühl, dass er uns sogar vergessen hat oder verlassen hat oder unendlich weit weg zu sein scheint. Da gab es einen Mann, der hieß Johannes vom Kreuz und er nannte genau diese Zeit der geistlichen Dürre und des Zweifels und der fehlenden Nähe von Gott, er nannte es die dunkle Nacht der Seele. Die dunkle Nacht der Seele. Und Henry Nouwen sagte, das ist der Dienst der Abwesenheit Gottes. Der Dienst der Abwesenheit Gottes. Denn es macht etwas mit uns. Und dann gab es noch diesen Tozer, der bezeichnet ist als Dienst der Nacht. Und abgesehen von Jesus hatte wohl David die engste Beziehung zu Gott. Und Gott freute sich über ihn. Und Gott nannte David sogar den Mann nach meinem Herzen. Also ein höheres Lob von Gott gibt's ja gar nicht, wenn Gott sagt, das ist der Mann meines Herzens. Aber auch wenn wir in die Psalmen gucken, klagte David darüber, über die scheinbare Abwesenheit Gottes. Da sagt er in Psalm 10, Vers 1, Herr, warum bist du mir so fern? Warum verbirgst du dich, wenn ich dich am nötigsten habe? Ist doch irre, oder? Der Mann nach dem Herzen Gottes. Und natürlich hat Gott David niemals verlassen. Und er verlässt uns auch nicht. Aber da sind diese Gefühle da. Und da müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, was Gott im 5. Mose 31 gesagt hat. Da hat er gesagt, hab keine Angst und verliere nicht den Mut, denn der Herr selbst wird dir begegnen. Er wird bei dir sein. Er wird nicht sich von dir zurückziehen und er wird dich nicht im Stich lassen. Er wird dich nicht im Stich lassen, egal was kommt. Allerdings verspricht Gott nie, dass wir immer seine Nähe spüren. Das sagt er nirgends. Ja, Gott sagt sogar, dass er manchmal sein Angesicht vor uns verbirgt. Jesaja 45, da heißt es, ja, Herr, du bist ein Gott, der sich im Verborgenen hält. Du Gott und Retter Israels. Und das beschreibt Floyd McClung in einem Buch, da sagt er, da schreibt er, sie wachen eines Morgens auf und alle geistlichen Gefühle sind weg. Sie beten, aber nichts passiert. Sie weisen den Teufel zurück, aber nichts ändert sich. Sie unterziehen sich geistlichen Übungen. Sie fasten sogar. Sie bitten Freunde, für sich zu beten. Sie bekennen alle ihre Sünden, die ihnen einfallen, und bitten um Vergebung Leuten, die all diese kennen. Aber nichts passiert. Sie fangen an, sich zu fragen, wie lange diese geistliche Durststrecke dauern wird. Tage, Wochen, Monate? Wird es jemals enden? Sie haben das Gefühl, dass ihre Gebete bis an der Decke abprallen. In ihrer größten Verzweiflung fangen sie schließlich an, sich selbst anzuklagen. Was ist mit mir los? Aber mit uns ist alles in Ordnung. Die Erfahrung der Gottesferne ist ein Teil unseres Wachstumsprozesses in unserer Freundschaft mit Gott. Und diese Erfahrungen der Gottesferne, die sind schmerzhaft und unberuhigend, aber sie sind notwendig. Sie sind notwendig für die Entwicklung unseres Glaubens. Hiob. Der wusste das und das gab ihm Hoffnung. Als er Gottes Gegenwart in seinem Leben nicht fühlte, da sagte er, Hiob 23, doch ich kann ihn nirgends finden. Ich habe ihn, Gott, im Osten gesucht, er ist nicht dort. Ich habe ihn im Westen entdeckt und dort entdeckte ich ihn nicht. Wirkt er am Norden oder wendet er sich hin zum Süden? Sehe ich keine Spur von ihm. Nirgends ist er zu erblicken. Doch er kennt meinen Weg genau. Wenn er mich prüfte, wäre ich rein wie Gold. Wenn Gott scheinbar weit weg ist, denken viele von uns, dass er uns vielleicht böse ist. Ne? Er ist böse für uns, deswegen versteckt er sich. Oder er will uns für irgendeine Sünde strafen. Aber Tatsache ist, dass das stimmt, Sünde trennt von Gott. Und wir dürfen den Geist Gottes nicht betrüben und unsere Gemeinschaft mit Gott durch Ungehorsam belasten. Aber oft ist das Gefühl der Entfremdung nicht mit Sünde in Verbindung. Manchmal ist es echt eine Prüfung des Glaubens. Werden wir Gott weiterhin lieben? Werden wir ihm weiterhin vertrauen? Werden wir ihm weiterhin gehorchen? Werden wir ihn weiter anbeten, selbst wenn wir keine Anzeichen seines Handelns und seiner Gegenwart in unserem Leben spüren können? Christen machen ja häufig den Fehler, dass sie in der Anbetung eine ganz bestimmte Erfahrung suchen. Ne? Dass sie Gott in der Anbetung, wenn wir Lieder hier singen, ja, dass wir da Gott finden wollen. Wir warten auf ein bestimmtes Gefühl. Und wenn dieses Gefühl kommt, schließen wir daraus, jetzt habe ich Gott richtig angebetet. Und Rick Warren, ein Schriftsteller, ein christlicher, ein Pastor, der sagt, das ist falsch. Gott nimmt uns manchmal sogar die Gefühle, damit wir uns nicht von den Gefühlen abhängig machen. Ein Gefühl zu suchen, selbst das Gefühl der Nähe Gottes, das ist nicht Anbetung. Und Rick Warren unterscheidet zwei Dinge. Er sagt, das eine ist Gottes Gegenwart und das andere ist das Zeichen seiner Gegenwart. Das erste, Gottes Gegenwart, ist eine Tatsache. Gott ist da. Ob ich das fühle oder nicht, ist seine Tatsache. Das zweite, dieses Zeichen der Gegenwart, das ich haben will, das gute Gefühl oder der Sonnenuntergang oder der Regenbogen oder alles andere, das ist auf Gefühlen aufgebaut. Gott verspricht, ich bin da. Wenn du mich suchst, werde ich mich finden lassen. Gott ist immer da, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Und seine Gegenwart ist viel umfassender, als dass es sich nur mit Gefühlen erfassen lässt. Er will zwar, Gott will, dass wir seine Gegenwart spüren, aber es ist ihm wichtiger, dass wir ihm vertrauen, als dass wir ihn fühlen. Glaube, nicht Gefühle. Über den Glauben freut sich Gott. Über deinen Glauben freut sich Gott. Und Glaube ist dieses Wort auch Vertrauen. Gott vertrauen, darüber freut er sich. Wenn alles um uns herum irgendwie komisch sich anfühlt und ich sage, und trotzdem halte ich daran fest. An Jesus, an meinem Glauben. Darüber freut sich Gott. Nicht, dass das war so ein schöner Gottesdienst. Ich gehe so erfüllt nach Hause. Das ist für dich gut. Das ist für mich gut. Aber ja, Gott sagt ja, schön für dich, ne? Die Zeiten, in denen unser Glaube besonders herausgefordert ist, ist, wenn unser Leben auseinanderfällt und wenn Gott sich nirgendwo zu finden lässt. Und das hat doch Hiob erfahren. An einem einzigen Tag verlor er alles, was er hatte. Seine Familie, alle seine Kinder sind gestorben. Seine Gesundheit, sein Geschäft, all sein Besitz. Ist alles weg gewesen. Er hat Geschwüre gehabt. Er war krank ohne Ende. Und dann sagt seine Frau noch zu ihm, musst du mal lesen da, ich glaube Kapitel 2, da sagt er, geh und stirb. Wenn deine Frau das zu dir sagt, geh und stirb. Ich weiß, wir Männer haben Männergrippe, ne? Und wenn wir so ein bisschen Schnupfen haben, dann fühlen wir uns so, als müssten wir sterben. Aber wenn deine Frau dann noch sagt, geh und stirb, ne? Geh doch und stirb. Das will doch keiner hören, oder? Und trotzdem hält er an Gott fest, ne? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und dann wird alles gut, oder? In Kapitel 2. Nein, Gott schweigt 37 lange Kapitel. Und es ist schon ermüdend, wenn du das lesen musst. Hiob, ja? Wenn du dich da durchkämpfen musst, da kommen ja die Freunde. Und das Beste, was die Freunde gemacht haben, waren, die haben zu Anfang geschwiegen. Hätten sie mal weitermachen sollen. Und 37 Kapitel quälst du dich da durch, was die Freunde ihm alles an den Kopf werfen und so. 37 Kapitel schweigt Gott. Wie können wir Gott noch immer loben, wenn wir ihn nicht mehr verstehen? Wenn es Dinge in unserem Leben gibt und wenn da Dinge passieren, die wir nicht einordnen können und Gott dazu noch schweigt, dass er nichts dazu sagt. Wie können wir die Verbindung zu ihm aufrechterhalten, wenn die kleine Kraft mir zum Beten fehlt? Wie können wir unseren Blick auf Jesus ausrichten, wenn wir vor lauter Tränen nichts mehr sehen? Dann müssen wir das tun, was Hiob getan hat. Er fiel zu Boden und betete, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wir müssen Gott nichts vorspielen. Wir dürfen auf den Boden fallen, wir dürfen weinen, wir dürfen sagen, ich verstehe das alles hier nicht, das macht für mich alles keinen Sinn. Wir dürfen alle unsere Gefühle abladen. Hiob tat das, als er sagte in Hiob 7, Vers 11, darum will ich nicht schweigen, sondern aussprechen, was mich quält. Meine Seele ist voller Bitterkeit. Ich muss meine Klage loswerden. Und dann hat er das Gott vor die Füße geworfen. Und Gott kann mit unseren Zweifeln, Gott kann mit unserer Wut, Gott kann mit unserer Angst, mit unserer Sorge, mit unseren Verwirrungen, mit unseren Fragen, Gott kann damit umgehen. Das Zugeben meiner Hoffnungslosigkeit kann sogar ein Bekenntnis meines Glaubens sein. Ich sage das nochmal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen oder in den Ohren zergehen lassen. Das Zugeben meiner Hoffnungslosigkeit kann ein Bekenntnis meines Glaubens sein. Jetzt ist der Prediger völlig verrückt geworden. Wir sind doch immer, wir Christen, wir hoffen doch immer, oder? Nein, dass ich zugebe, dass ich hoffnungslos bin. David vertraute Gott, obwohl er gleichzeitig völlig verzweifelt war. Völlig verzweifelt. Da war, das muss man sich vorstellen, dass König Saul ihn nach dem Leben trachtete, dass er flüchten musste. Er war völlig am Boden. Und dann Psalm 116. Ich habe dem Herrn vertraut, auch als ich klagte. Ich liege ganz am Boden. David sagte, er lag ganz am Boden, er war ganz unten, er war völlig fertig. Und er sagte, und trotzdem habe ich dem Herrn vertraut. Und deswegen kann meine Hoffnungslosigkeit ein Bekenntnis des Glaubens sein. Das hört sich zu Anfang an wie ein Widerspruch. Aber wenn wir Gott vertrauen, obwohl wir innerlich am Ende sind, das ist ein Bekenntnis. Zu sagen, die Situation ist aussichtslos. Und dennoch will ich auf Gott schauen. Dennoch will ich vertrauen, dass er meine Situation verändern kann. Und Davids Ehrlichkeit zeigt seinen tiefen Glauben. Er glaubte an Gott. Er glaubte, dass Gott seine Gebete hört. Er glaubte, dass er ehrlich sein kann. Er glaubte, dass er ehrlich sein kann und Gott ihn immer noch liebt. Und wir müssen uns an Gottes unveränderlichen Wesen festhalten, egal wie die Umstände sind. Und unabhängig davon, was unsere Gefühle sagen. Sich an Gottes Eigenschaften zu erinnern, die in Ewigkeit bleiben. Seine Eigenschaften ist, er ist gut. Er liebt uns. Er weiß, was ich durchmache. Er fühlt mit uns. Und er hat einen guten Plan für mein Leben. Das ist das, worauf wir uns hundertprozentig verlassen dürfen. Und Raymond Edmund sagte, vergessen Sie in der Dunkelheit des Zweifels nicht, was Gott Ihnen im Licht gesagt hat. Ich finde das so wunderschön. Vergessen Sie in der Dunkelheit des Zweifels nicht, was Gott Ihnen im Licht gesagt hat. Als Hiobs Leben auseinanderfiel und Gott schwieg, konnte er immer noch Dinge finden, für die er Gott loben konnte. Da kannst du durch das Buch Hiob durchgehen. Hiob 10, da lobt er Gott mitten im Leid für seine Güte und Liebe. In Hiob 42 lobt er Gott für seine Allmacht. In Hiob 23 lobt er Gott für die Erkenntnis, alle Dinge, dass Gott alle Dinge weiß in Hiobs Leben. In Hiob 34, dass Gott immer noch die Kontrolle hat. Nochmal Hiob 23, dass er einen Plan für das Leben von Hiob hat. Und in Hiob 19, dass er retten will. Gott will retten. Und Hiob konnte Gott für diese Dinge auch im Leid loben und ihn anbeten dafür. Und während dieser Zeit, dieser geistlichen Dürre, ist es wichtig, geduldig auf Gottes Zusagen zu vertrauen und nicht auf die Gefühle. Denn Gott will uns zu einer tiefen Reife führen. Eine Freundschaft, die nur auf Gefühlen basiert, ist doch wertlos und leer, oder? Stell dir mal vor, du rufst jemanden an, möchtest die zum Kaffee trinken einladen und die sagen, ach, ich fühle das im Moment nicht so. Das mit unserer Freundschaft weiß ich nicht so. Das fühlt sich irgendwie, heute fühlt sich das komisch an. Vielleicht morgen. Da würdest du das sagen, den lade ich nicht wieder ein. Also sowas. Sondern Freundschaft basiert nicht nur auf Gefühlen. Wir sollen uns deshalb nicht von Schwierigkeiten runterziehen lassen. Umstände können den Charakter Gottes nicht verändern. Und Gottes Gnade hat immer noch ihre volle Wirkungskraft. Gott ist immer noch auf unserer Seite, selbst wenn wir das nicht so empfinden. Auch wenn alles dunkel und hoffnungslos aussah, hielt Hiob immer noch an Gott und seinem Wort fest. Hiob 23, unbeirrbar bin ich auf dem Weg gefolgt, den er mir zeigte. Niemals bin ich von ihm abgeirrt. Ich habe seine Gebote nicht übertreten. Seine Befehle zu beachten war mir wichtiger als mein tägliches Brot, sagt Hiob. Und dieses Vertrauen auf Gottes Wort ließ Hiob am Glauben festhalten, obwohl alles andere sinnlos erschien. Und sein Glaube war auch inmitten seines Schmerzes stark. Da sagt er in Hiob 13, gewiss wird Gott mich töten, dennoch vertraue ich auf ihn, denn ich will mein Leben vor ihm verantworten. Und wenn wir das Gefühl haben, dass Gott uns verlassen hat und wir ihm dennoch vertrauen, ist das Anbetung in der höchsten Form. Gott im Leid vertrauen. Gott im Leid vertrauen. Und selbst wenn Gott für uns nichts getan hatte, würde er immer noch der Lob und Anbetung verdienen für das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ne? Und Gott gebührt Lob und Anbetung für alles, was Jesus getan hat. Der Sohn Gottes ist für uns gestorben. Und das ist der wichtigste Grund, den es gibt, Gott anzubeten. Und leider vergessen wir schnell die furchtbaren Einzelheiten des Opfers, was Jesus für uns gebracht hat. Und schon vor der Kreuzung stand Jesus, der Sohn Gottes, nackt da vor den Leuten. Die haben den nackt ausgezogen. Den Sohn Gottes. Und er wurde fast zur Unendlichkeit geschlagen. Er wurde ausgepeitscht, mit einer Dornenkrone gekrönt, verspottet, verachtet, angespuckt, gequält und ausgelacht von hartherzigen Menschen. Er wurde schlechter behandelt als Tiere. Und in diesem Zustand, als er fast bewusstlos war, musste er ein schweres Kreuz tragen, auf einen Hügel schleppen. Und da wurde er ans Kreuz genagelt. Und dort starb er einen grausamen und quälenden, langsamen Tod durch Erstickung. Und während sein Leben langsam aus ihm wich, standen da die Lästerer und die Spötter daneben, beleidigten ihn, machten sich über seine Schmerzen lustig und stellten seinen Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, in Frage. Und dann, als Jesus all die Sünden und all die Schuld dieser Welt auf sich nahm, fühlte er sich so unsagbar einsam. Auf sich selber geworfen, dass er in völliger Verzweiflung rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er spürt in diesem Augenblick unsere Gottesferne. Jesus hätte sich selber retten können, aber dann hätte er dich und mich nicht retten können. Worte können die Finsternis dieser Stunde damals gar nicht beschreiben. Warum ließ Gott dieses Leid und diese Behandlung zu? Warum? Damit wir die Ewigkeit bekommen. Damit wir nicht getrennt sind von Gott, sondern dass wir die Herrlichkeit bei ihm verbringen können. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. 2. Korinther 5. Jesus gab alles auf, damit wir alles haben können. Er starb, damit wir in Ewigkeit leben können. Und das alleine verdient doch Dank und Lob. Und deswegen brauchen wir niemals darüber zu grübeln, wofür kann ich Gott eigentlich nochmal danken in meinem Leben gerade. Und auch wenn alles andere so aussieht, dass es schlimm ist und alles auseinanderfällt, aber dafür kann ich Gott danken. Also wir haben heute Abend gehört, Gott ist real. Gott ist real, egal wie es mir geht. Und das Schweigen Gottes kann eine Prüfung meines Glaubens sein. Und wir dürfen Gott sagen, wie es uns geht. Und wir dürfen an Gottes unvergänglichem Wesen, dürfen wir uns festhalten, auf Gottes Zusagen vertrauen. Und wir dürfen uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Amen. 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 Lass uns zusammen beten. Herr, wir haben heute Abend gehört, dass es nicht auf unsere Gefühle ankommt, sondern auf unserem Glauben. Und wir wollen bekennen, Herr, ja, Wir wollen daran festhalten. Wir wollen glauben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er alles gegeben hat, dafür, dass wir alles bekommen können. Danke dafür, dass du da bist jetzt. Danke, dass du uns auch Zeichen gegeben hast, die uns nochmal vor Augen malen, dass du da bist, dass du uns nicht vergessen hast, dass du uns nicht verlassen hast, sondern dass wir mit dir rechnen dürfen. Danke, dass wir das Abendmahl feiern dürfen heute. Und Jesus, wir beten gerade für die Menschen, die sich verlassen vorkommen von dir, die einsam sind, die sich fragen, warum passiert das alles? Wir möchten dich bitten, Herr, dass du dich ihnen offenbarst in einer Art und Weise, dass sie Vertrauen fassen können, dass sie deine Hand ergreifen und dass du sie führst bis zu ihrem Ziel hin, Herr. Amen.